Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Dennis Horn.
Ebenso, guten Abend.
Der Nachwuchs. Wie Redaktionen versuchen, sich diverser aufzustellen.
Die Korrespondentin, wie Britta Weddeling auf ihre Zeit im Silicon Valley zurückblickt.
Die Talente, was wir mit euch zu den Tutzinger Radiotagen im September vorhaben.
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Manfred Krupp, dem Intendanten des Hessischen Rundfunks. Die Anstalt hat jetzt seit anderthalb Jahren beraten, wie sie sich in der digitalen Welt aufstellen möchte. Und das Ergebnis jetzt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Hessischen Rundfunk präsentiert. Und Manfred Krupp hat dazu gesagt, Zitat, wir richten den HR für die digitale Zukunft aus, indem wir uns noch stärker an den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer orientieren und uns auf die jüngere Zielgruppe konzentrieren.
Die zweite Meinung
kommt heute von Dennis Horn.
Es klingt erstmal wie das übliche Blabla. Digitale Zukunft. Noch besser an den Bedürfnissen orientieren. Jüngere Zielgruppe. Aber was der HR macht, ist für eine ARD-Anstalt tatsächlich interessant radikal, denn er lässt Dinge weg. Erst einmal zum Fernsehen. Das Hessen-Quiz wird eingestellt. Genauso die Rateshow Dings vom Dach. Die Sportsendung Heimspiel findet seltener statt. Die Hessen-Reporter werden überarbeitet. Die Verbreitung über SD statt über HD soll so früh wie möglich zu Ende gehen. Der HR will sich zu Randzeiten mit anderen Programmen zusammenschalten. Dann das Radio. HR2 Kultur steht in seiner aktuellen Form vor dem Aus, soll zum reinen Klassiksender werden. Die teure Kulturberichterstattung findet nur noch im Rahmen von HR Info statt, wo sie dann auch viel weniger Platz hat. Und das sind harte Entscheidungen, vor allem wenn man weiß, welche Widerstände es gegen solche Veränderungen in diesen Häusern gibt. Und natürlich haben solche Entscheidungen Konsequenzen für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber irgendwo müssen die Mittel ja herkommen, um dorthin zu gehen, wo das Publikum sich heute befindet, nämlich im digitalen Raum. Und da hat Manfred Krupp als Intendant des Hessischen Rundfunks auch einen Satz gesagt, der selten beherzigt wird, aber so zentral und so richtig ist. Zitat, um Neues zu tun, müssen wir bereit sein, loszulassen.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das Nachwuchsmedienmagazin.
Die Suche nach Talenten ist für klassische Medienhäuser schon komplizierter geworden. Das Thema poppt in letzter Zeit häufiger hier bei uns auf. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass die Zahl der Bewerbungen zum Teil zurückgeht für Volontariate zum Beispiel. Medienhäuser konkurrieren ja auch nicht mehr nur mit anderen Medienhäusern, sondern heute zum Beispiel auch mit Tech-Firmen, für die viele Leute arbeiten wollen. Schon allein deshalb gibt es weniger Bewerbungen und gleichzeitig wollen Medienhäuser ja diverse werden, vielfältiger. Und das macht vor allem Redaktionen außerhalb der großen Städte Probleme, ihre Stellen zu besetzen.
Ja, im April haben wir uns mit diesem Problem auch schon beschäftigt und auf die Sendung gab es damals echt ungewöhnlich viele Reaktionen. Daran kann ich mich echt direkt erinnern. Und heute wollen wir das Thema noch einmal vertiefen, denn in dieser Woche ist eine Studie des Reuters Institutes for the Study of Journalism der Universität Oxford und des journalistischen Seminars der Johannes Gutenberg Universität Mainz veröffentlicht worden. Und da lernen wir, Medienchefs haben noch keine Strategie gegen ihre Nachwuchssorgen.
Ja, wie schwer fällt das Ringen um Talente, um Nachwuchs? Warum ist es gar nicht so einfach, diverse, vielfältige Redaktionen aufzubauen? Das klären wir jetzt mit Julia Lück. Sie arbeitet am journalistischen Seminar der Uni Mainz und ist jetzt live bei Deutschlandfunk Nova. Guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
Für die Studie haben Sie und Ihr Team Interviews mit Entscheiderinnen und Entscheidern in Medienhäusern geführt. Was sind denn die Hauptgründe, warum es dort Nachwuchssorgen gibt?
Genau, das haben wir uns eben auch gefragt zu Beginn unserer Studie. Wie sieht es denn aus? Wir wollten wissen, wer wird denn heute Journalist, Journalistin? Wie sieht es aus? Wie ist es um den Nachwuchs bestellt? In Zeiten, in denen sich Medien stark wandeln, in denen sich die Gesellschaft auch wandelt und wo man sich auch fragen kann und muss, wie schaffen es die Medien, die Gesellschaft auch abzubilden? Und genau in die Kerbe schlagen wir da eben auch und fragen, ja, wie ist es denn? Und stellen dann schon fest, dass es ein Problembewusstsein herrscht, dass die Medienhäuser schon sehen, wie Sie gerade gesagt haben, Bewerberzahlen gehen zurück. Es ist zunehmend schwieriger, vor allem auch die ländlichen Bereiche abzudecken, also die großen Städte. Dass der Leidensdruck, würde ich jetzt mal sagen, weniger gering. Aber wenn es dann irgendwie auch geht, in die Breite, ins Land zu gehen, da Reporterinnen und Reporter auch zu finden, die da abdecken, da wird es schon deutlich schwieriger. Und das hängt natürlich mit vielen Faktoren zusammen. Also auf der einen Seite sehen wir, dass die jungen Leute, auch selbst die, mit denen wir gesprochen haben, die sich für den Journalismus entscheiden, die Zukunft des Journalismus nicht rundweg positiv sehen. Also dass sie natürlich sehen, die Branche ist kein ganz sicheres Pflaster. Da passiert viel, da ist viel im Umbruch, da herrschen Sorgen um Festanstellungen und Jobaussichten. Und das macht dann natürlich schon auch einiges aus. Also das Bild, was die Gesellschaft gerade generell hat von Medien im Umbruch, spielt da natürlich für junge Menschen eine Rolle.
Das heißt vielleicht ganz konkret, wie cool ist es noch für Nachwuchs heute, was mit Medien zu machen?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob das eine Frage von Coolness ist. Die Leute, die sich für den Journalismus entscheiden, die gehen da schon mit einem enormen Idealismus auch ran. Also wenn wir die Leute gefragt haben, was sind eure Gründe, warum wollt ihr in den Journalismus, dann ist da dieses Verständnis von, wir wollen irgendwie was für die Gesellschaft beitragen, wir finden das wichtig, was Journalismus macht, die Mächtigen und die Eliten des Landes, denen auch ganz genau auf die Finger zu schauen. Also diesen Idealismus, den haben wir da durch die Bank weg auch verspürt. Und ich glaube, das ist weniger eine Frage, ob es ein cooler Job ist oder nicht, sondern dass tatsächlich irgendwie die Relevanz für die Gesellschaft nach wie vor auch noch gesehen wird. Dann ist natürlich die Frage, das sind jetzt die, die sich für den Journalismus entscheiden. Leute, die vielleicht mit dem Gedanken gespielt haben, sich dagegen entschieden haben, haben wir jetzt nicht drin in unserer Studie. Ich glaube aber schon, also dass der Job auch als nach wie vor als sehr kreativer Job wahrgenommen wird. Viele Leute haben uns gesagt, natürlich, sie wollen kreativ arbeiten, sie wollen eine gewisse Freiheit auch haben, sich auszudrücken. Und das sind nach wie vor treibende Kräfte für junge Leute, die in den Journalismus wollen. Und ich glaube, das ist für die Leute, die es dann machen, schon auch sehr cool.
Sie haben eben angedeutet, so diesen Faktor Unsicherheit, unsichere Zukunft. Wie stark lässt sich der Nachwuchs von diesen Dingen leiten oder eben wegleiten?
Na, ich glaube, das ist relativ typisch für unsere Generation, zu der ich mich ja durchaus auch noch zählen würde, die da schon ein genaues Auge drauf hat, irgendwie, wo geht's hin? Also es ist auch ist natürlich auch die Frage, irgendwie, wie selbstbestimmt kann ich mein Leben führen? Dazu gehört auf der einen Seite eine gewisse Sicherheit und aber auch eine gewisse Freiheit. Also junge Leute von heute fordern es, glaube ich, viel mehr ein, auch eine Work-Life-Balance aufrechterhalten zu können. Das ist in vielen journalistischen Bereichen dann natürlich schwieriger, wenn man irgendwie auch eine gewisse Schichtarbeit hat und Dienst spät am Abend mit viel Reisen verbunden. Das hat natürlich auf der einen Seite Vorteile und zieht Leute auch an. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch was abschreckt. Und da irgendwie eine Sicherheit zu haben, ja, ich kriege das trotzdem auch hin, auch neben dem Beruf noch ein Leben zu führen, vielleicht auch eine Familie aufzubauen mit Mitte 20, Anfang 30, das fragen sich die jungen Leute natürlich schon. Also bei der Frage nach, was sind ihre Befürchtungen, was sind ihre Ängste, wenn sie an ihre nähere berufliche Zukunft denken, dann war genau diese Frage nach irgendwie, wie kann ich Familie, Beruf, Privatleben vereinbaren, schon auch hat einen hohen Stellenwert.
Und welcher Stellenwert hatte da die Bezahlung? Teilweise hört man ja auch immer so Befürchtungen, oh ja, mittlerweile kann man sich gar nicht mehr leisten, Journalist zu sein.
Ich hatte den Eindruck, dass es da viel Realismus gibt, also dass niemand glaubt, mit dem Journalismus reich zu werden. Ich hatte aber auch durch die Bank weg den Eindruck, dass die Leute schon damit rechnen, dass sie, wenn sie einen Job finden, damit auch ein Auskommen haben, mit dem man über die Runde kommen kann, mit dem man leben kann. Die Leute haben natürlich aber auch schon viele Erfahrungen gemacht, gerade in Deutschland mit zum Beispiel unbezahlten Praktika, die sie erstmal brauchten, um überhaupt einen Fuß in die Tür zu bekommen. Also das ist ja schon auch ein kleines Paradox, was wir in Deutschland sehen und haben, dass die Leute schon eine gewisse Ausbildung haben müssen, um zum Beispiel in die Journalistenschulen, in die Studiengänge überhaupt reinzukommen. Also irgendwie eine Idee davon zu haben, wie man eine Nachricht, wie man einen Bericht aufsetzt, um da durch die Schreibprüfung zu kommen, müssen die Leute schon mitbringen. Im Idealfall haben sie da schon das ein oder andere Praktikum gemacht und die sind schlecht und gering bezahlt. Und auch das Auskommen der Freien ist ja deutlich unterdurchschnittlich, das ist bekannt. Und das ist auf jeden Fall eine Sorge, die die Leute haben. Also ich glaube, sie hoffen auf Anstellungen, in denen man dann hoffentlich auch nach Tarif bezahlt wird. Die Arbeit als Freie macht da schon einigen schon mehr Sorgen.
Machen wir mal den Sprung von den Bewerberinnen, Bewerbern, von den Leuten hin zu den Häusern. Haben klassische Medienhäuser eine Antwort darauf gefunden, wie sie auf diesen Nachwuchsmangel reagieren können?
Also das Problembewusstsein ist auf jeden Fall hoch. Das Thema bei allen irgendwie auf der Agenda ist, konnten wir durch die Bank weg feststellen. Also auch in allen drei Ländern, Großbritannien, Deutschland, Schweden, die wir da untersucht haben und wo wir die Gespräche geführt haben. Die Lösungsfindung geht mit unterschiedlich schnellen Schritten voran, würde ich mal sagen. Also da sind einige Häuser in einigen Bereichen schon weiter. Bei einigen herrscht noch mehr Unklarheit, was denn jetzt eigentlich zu tun ist, um das Problem anzugehen. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass unterschiedliche Arten von Medien natürlich auch nochmal unterschiedliche Herausforderungen haben. Also der Druck, der Leidensdruck, würde ich mal sagen, im Rundfunkbereich ist schon nochmal ein bisschen größer, weil es da einfach auch sichtbarer ist, ne? Also die Gesichter vor der Kamera, die man da sieht, die sagen da schon viel aus. Darum ist in allen drei Ländern der öffentlich-rechtliche Rundfunk zum Beispiel schon ein bisschen weiter, was die Suche nach Strategien und Lösungsvorschlägen angeht. Bei anderen würde ich mal sagen, die fischen noch ein bisschen weiter im Dunkeln. Auch da hängt es, wie gesagt, immer sehr damit zusammen, irgendwie wie hoch der Leidensdruck ist, wie viel Bewerberinnen und Bewerber tatsächlich noch an die Tür klopfen. Genau, also wir haben zum Beispiel aber gesehen, dass in Schweden die Frage der Vielfalt, was die Geschlechterrepräsentation angeht, schon deutlich weiter ist, als das noch bei uns der Fall ist.
Das wollte ich gerade fragen. Gibt es Unterschiede zwischen den Ländern? Können Sie da auf Dinge blicken, die sich in Großbritannien, Schweden, Deutschland anders entwickeln?
Ja, also das auf jeden Fall. Das war auch so ein bisschen unser Ziel, gerade so Unterschiede auch natürlich festzustellen. Darum haben wir die Studie so angelegt, dass wir die drei Länder uns auch angeguckt haben, die ja also erstmal irgendwie alle mittel- und nordeuropäisch sind und damit eine gewisse gemeinsame Basis haben, aber was bestimmte Faktoren angeht, eben auch sehr unterschiedlich sind, ne? Also Großbritannien mit einer ganz anderen Geschichte von Einwanderung und Migration, und Schweden, die von allen drei Ländern irgendwie einen stark egalitären Ansatz noch mit verfolgen und gerade was die Gesetzgebung angeht, was die Geschlechtergerechtigkeit angeht, deutlich weiter sind als beide anderen Länder. Und das haben wir schon gemerkt. Das macht dann schon auch einen Unterschied. Also in Schweden müssen alle Unternehmen ab einer gewissen Größe sogenannte Equal Opportunity Plans vorlegen, wo sie also darstellen ihre Strategie, wie sie Geschlechtergerechtigkeit in ihren Unternehmen herstellen können. Und das wirkt sich deutlich auch aus auf die Medienunternehmen, die Probleme sozusagen in Deutschland, Frauen in den Journalismus zu bekommen, ist auch gar nicht so groß. Also da haben mehrere Medienhäuser uns auch gesagt, dass sie durch die Bank weg im Durchschnitt mehr Frauen tatsächlich in Bewerbungsverfahren gerade haben, aber die stoßen dann ganz schnell an die klassische gläserne Decke. Also wenn es dann an auf Entscheidungsebenen und Führungspositionen kommen, da ziehen die Frauen in Deutschland doch noch stark auch die kürzere.
Ja, wenn wir jetzt auch schon gerade beim Thema Diversität sind, da gibt es ja auch dann den Bereich Journalist mit Migrationshintergrund zum Beispiel. Das fand ich ganz interessant, dass es auch vermutlich gar nicht so einfach ist, eine sehr gemischte Redaktion zu haben, weil der Beruf des Journalisten auch gar nicht für alle Personen mit Migrationshintergrund erstrebenswert ist oder gilt. Was steckt da oft hinter?
Das ist ein Eindruck, den wir auch gewinnen konnten in unseren Gesprächen, dass Also ne, viele Chefredakteure und Chefredaktionen haben uns gesagt, naja, aber die bewerben sich ja gar nicht. Was sollen wir denn da machen? Die Frage ist ja, warum ist das so? Haben wir dann schon auch festgestellt, naja, der Beruf des Journalist, der Journalistin hat in anderen Kulturen eben auch noch weniger Stellenwert. Das kann ein Grund sein. Er wird aber gleichzeitig auch als noch prekärer wahrgenommen. Oder eben Einwanderungsgeschichte hier leben. Da wollen Eltern dann, dass ihre Kinder gerne in sichere, ehrwürdige Berufe hineinstreben und dass Kinder, junge Leute mit Migrationshintergrund da erstmal die erste Hürde auch in der Familie teilweise schon nehmen müssen und sich da stark durchsetzen müssen, auch wenn sie tatsächlich in den Journalismus wollen. Also das spielt da definitiv zu einer gewissen Ebene auch noch mit rein.
In den vergangenen Jahren hatte man den Eindruck, dass Medienunternehmen durch das Bewusstsein, das sie für diese ganzen Problematiken haben, dieses Bewusstsein erwähnten sie auch gerade, dass es durchaus vorhanden ist, da schon an Dingen arbeiten, unter anderem am Image. Und das Image ist immer das, was nach außen geht. Medienhäuser geben sich dann gerne modern und die tatsächliche Redaktionskultur innen ist eine andere. Das haben Sie auch gerade beschrieben. Es gibt diese gläserne Decke zum Beispiel. Es gibt immer noch nicht genug diverse Redaktionen. Ist diese Zweigeteiltheit zwischen dem Außen und dem Innen, außen das Image, das gute Image, innen die alte Redaktionskultur aus Ihrer Sicht ein Problem?
Ja, definitiv. Und da treffen wir auch genau auf den Kern der Sache auch schon. Also das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn sich Bilder nur nach außen hin verändern, aber der Kern der journalistischen Abläufe in den Redaktionen die gleichen sind wie die letzten Jahrzehnte. Also mit recht strikten Vorgaben, Routinen, wie Dinge zu laufen haben. Ne? Da spielen also natürlich Dinge wie der Zeitdruck, unter dem dann Sachen auf eine ganz bestimmte Weise produziert werden, auch weil es einfach immer so gemacht werden muss, weil es redaktionelle Linien gibt natürlich. Das sind alles Dinge, die Vielfalt im Redaktionsalltag dann in der Praxis tatsächlich einschränken. Und da ist das Bewusstsein meines Erachtens noch nicht weit genug, das zu hinterfragen, sich genau zu hinterfragen, was sind denn die Strukturen bei uns in der Redaktion, bei uns im Haus, die dazu führen, dass Vielfalt nicht gelebt werden kann. Was hindert uns daran, das auch auszuleben? Weil, ja, bitte?
Ja, das klingt ja so, als ob die klassischen Medien echt noch wirklich Hausaufgaben vor sich haben.
Definitiv, definitiv. Also es ist auf jeden Fall eine Diskussion, die weiterhin geführt werden muss, genau diesen Schritt eben zu machen, die eigenen Strukturen ganz genau sich anzugucken, zu hinterfragen und dann auch Risiken einzugehen. Also wenn man wirklich auch Vielfalt zulassen will, dann kann man da die rosarote Brille sich eben nicht aufsetzen und sagen, ja, dann wird alles fein, sondern dann muss man eben auch damit rechnen, dass es auch vielleicht auch zu Konflikten kommen kann, wenn Leute mit sehr unterschiedlichen Meinungen, Hintergründen auch aufeinandertreffen und Dinge auch anders machen wollen, vielleicht auch mal anders machen wollen, als es bisher der Fall gewesen ist. Da muss man Wege für finden und das braucht Commitment, also da müssen sich Leute wirklich dahinter klemmen, da dürfen die Diversitätskomitees nicht irgendwie ehrenamtlich ausgelagert werden, sondern das muss tatsächlich zur Chef- und Chefinnen-Sache gemacht werden durchgesetzt werden, dass sich das auf allen Ebenen auch erstmal an den Köpfen ankommt und dann auch in Praxis übersetzt.
Sagt Julia Lück.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Das transatlantische Medienmagazin.
Faszination Silicon Valley. Im Ring um die eigene Zukunft blickt nicht nur die Tech-Szene in Richtung Silicon Valley. Was dort an der US-Westküste seit Jahren pulsiert, lässt die hiesige Medienbranche neidisch werden. Die Unternehmen gelten als innovativ, erreichen weltweit mit ihren Inhalten Millionen Publikum und verdienen auch noch Geld, ordentliches Geld. Dinge, mit denen sich die deutsche Medienbranche schwer tut.
Trotzdem versucht sie aufzuholen, manchmal prominent. Das war zum Beispiel Beispiel so, als sich Kai Diekmann als Bild-Chefredakteur ein Jahr Auszeit genommen hat, sich einen Hipsterbart hat wachsen lassen und dieses Jahr unter der kalifornischen Sonne verbracht hat. Aber auch andere Medienleute haben das Silicon Valley als Reiseziel entdeckt. Da gibt es für Verlagsmanagerinnen, Chefredakteure ganze Studienfahrten ins Valley, wo sie dann lernen, wie ticken die jungen Startups, machen die vielen Sonnentage innovativer. Warum ist die Strahlkraft von Stanford, dieser Elite-Uni dort so stark? Ist die Arbeitsmoral einfach eine ganz andere, so etwas?
Die Faszination, die geht ja sogar so weit, dass die Medien lokale Ereignisse groß aufbereiten. So manche Zeitung hat schon über die Wohnungsnot in San Francisco berichtet, die Wut der Einwohner auf die Mitarbeiterbusse, die die Angestellten der Internetkonzerne täglich ins Valley bringen, ist echt zum Symbol der Schattenseiten des Valley-Hypes geworden.
Wenn euch diese Worte zur Anmoderation gerade bekannt vorkommen, dann Glückwunsch, denn mit diesen Worten haben wir vor 5 Jahren eine ganze Reihe hier in Was mit Medien begonnen. Das Tagebuch der Silicon Valley-Korrespondentin Britta Weddeling.
Genau, vor 5 Jahren ist sie nämlich für das Handelsblatt in das Silicon Valley gegangen und wir haben sie akustisch begleitet und so gerade in ihrer Anfangszeit hat sie ja regelmäßig hier bei uns in der Sendung berichtet und ihre Erlebnisse als deutsche Journalistin im Valley reflektiert.
Jetzt ist sie zurück, nach 5 Jahren wieder in Deutschland. Sie hat sich auch für einen neuen Job entschieden, aber wir blicken heute nochmal auf ihren alten Job zurück, von dem sie viele Geschichten fürs Handelsblatt mitgebracht hat, aber was noch?
Das fragen wir sie. Britta ist jetzt live bei... Langsam, SOS, sammeln, ordnen, sprechen. Britta ist jetzt live bei Was mit Medien. Guten Abend, Britta.
Hallo ihr Lieben, schön mal wieder mit euch zu reden. Es ist großartig.
So, ich muss gerade mal über dieses SOS sammeln, ordnen, sprechen lachen, das kannte ich noch nicht.
Echt?
Hast du einen neuen Moderationscoach oder was geht?
Das ist ursalt, Herr Horn.
Cool. Ja,
muss man wirklich sagen. Ja, okay. So, Britta, Mensch.
Ich höre, die Stimmung ist wie immer ausgezeichnet.
Absolut.
Bei euch.
Hat sich wenig verändert. Aber wir wollen jetzt auch nochmal gucken, was sich eigentlich bei dir auch im Laufe der Zeit der 5 Jahre so alles verändert hat. Gerade so in der ersten Hälfte waren wir intensivst dabei. Wie ist das denn? Du bist ja mit einem bestimmten Bild in das Valley gefahren. Darüber haben wir uns ja sehr, sehr viel unterhalten. Aber wie sieht es jetzt am Ende wirklich aus? Welches Bild bleibt nach 5 Jahren Valley von der US-Westküste für dich?
Also es war natürlich, und ich bin jetzt seit 4 Wochen wieder da und die ganzen Ereignisse sacken so gerade und bei vielen bin ich einfach auch noch dabei, mich damit auseinanderzusetzen, aber ich glaube, was mich am meisten beeindruckt hat, war die Euphorie, die man bei aller Kritik und bei all dem, was wir auch aus Deutschland und aus Europa zu Recht am Silicon Valley kritisieren, nach wie vor da ist. Die Euphorie der Gründer, die Euphorie der Menschen, die dort leben. Es ist ja immer die Rede von der Sonne Kaliforniens, unter der Sonne Kaliforniens. Ganz so warm, das musste ich lernen, ist es dann doch nicht. Und man sitzt als Silicon Valley-Korrespondentin auch nicht jeden Tag unter der Palme. Sondern es ist durchaus neblig, gerade in San Francisco. Man hat durchaus einiges zu tun. Die Schlagkraft der News ist doch relativ hoch. Aber was geblieben ist, ist der ganz große Wille, was Großes zu schaffen und die Euphorie, die mich wirklich fasziniert haben in der Zeit, die ich da war.
Bei all dieser Euphorie, warum hast du nach dieser Zeit aufgehört? Warum bist du zurückgekommen? Hast du das Valley durchgespielt?
Ich glaube, dass sich da nach wie vor noch wahnsinnig viel verändert. Und wenn wir jetzt gerade sehen, wie die Diskussionen laufen, auch auf europäischer Ebene mit den politischen Initiativen, die ja durchaus auch Konzerne wie Amazon mittlerweile unter Druck setzen. An der Westküste wird nach wie vor so viel passieren und so viel Innovation entstehen. Ich glaube, da kann man nie wirklich einen Strich drunter machen. Aber was mich einfach angesteckt hat, war dieser Gründergeist, dieser Start-up-Geist. Und ich wollte praktisch, ich habe als Journalistin gearbeitet und man ist schon ja immer nicht wirklich dabei. Man beobachtet aber von außen distanzierter. Und ich wollte schon nochmal irgendwann auch mitten reingehen und in einem Start-up auch dabei sein, selber auch was gestalten, selber was aufbauen, weil das, was ist, was ich immer gesehen habe, auch an den Gründern und an den Visionären. Und da wollte ich einfach dabei sein. Und da hat sich einfach eine große Chance ergeben.
Oh, darüber schauen wir dann auch gleich mal drauf, was das für eine Chance für dich ist. Aber ich erinnere mich noch sehr gut, du hast hier in Was mit Medien unter anderem gerade am Anfang berichtet, dass es gar nicht so einfach ist, als Journalistin aus Deutschland die nötigen Kontakte für die Tech-Berichterstattung aufzubauen. Hat es am Ende für dich zufriedenstellend geklappt?
Also es ist wirklich nach wie vor nicht einfach, an die Großunternehmen ranzukommen, weil man als deutsches Medium natürlich weit hinter den anderen großen, vor allen Dingen den großen amerikanischen Medien kommt. Ich kann mich erinnern, viele Leute haben das Wort Handelsblatt
falsch ausgesprochen. Es war dann Huntersblatt oder Hanselblatt. Das habe ich alles gehört in der Zeit. Also da musste ich viel Aufklärungsarbeit leisten an der Stelle. Und das ist natürlich klar in der Hierarchie der Pressestellen ganz klar, wer da die ersten Interviews bekommt. Und man muss auch sagen, und das hat sich für Journalisten schon auch verändert, ist, dass das Ganze, die ganze Organisation der Firmen, die Organisation der Gründer und ja auch der Zugang zu den Firmen sich immer weiter professionalisiert hat. Man konnte früher schon mal den einen oder anderen Gründer auch auf einer Veranstaltung treffen, über Kontakte kennenlernen. Mittlerweile ist alles sehr professionell und es läuft im Grunde sehr viel über die Pressekontakte und das erschwert natürlich viel. Und das hat sich schon stark und massiv auch eingeschränkt in den letzten 2 bis 3 Jahren.
Wenn wir mal auf das schauen, was du inhaltlich gemacht hast in dieser Zeit, auf welche Geschichte bist du am Ende richtig stolz?
Es sind eigentlich 2 Geschichten, die, glaube ich, besonders rausragen. Ich habe jetzt Anfang Januar die Gelegenheit gehabt, bei Tesla in die Batteriefabrik in Reno zu gehen. Das war eine total abenteuerliche Aktion, weil ich das Angebot als eine von 2 deutschen Journalistinnen bekommen hatte, als ich bei der CES war. Das ist diese riesige, wahnsinnige Messe in Las Vegas, wo man ohnehin eigentlich schon genug zu tun hat. Ja. Und dann kam eben der Anruf von Tesla, Mensch, willst du nicht mitkommen? Und ich dachte, geil, das muss ich unbedingt machen. Bin ich mit Nacht und Nebel mit einem deutschen Kollegen von Las Vegas nach Reno gefahren. Wir kamen in Reno an, es schneite, es war mitten in der Nacht, weil die Maschine natürlich Verspätung hatte. Wir kamen um 2 Uhr an. Der Taxifahrer musste Schneeketten aufziehen in Reno, Nevada, was man auch nicht unbedingt erwartet. Und dann fuhren wir zu dem Hotel und haben kaum Auge zugetan. Und am nächsten Morgen um 6 ging es dann weiter in das, was man wirklich das Herz von Tesla nennen kann. Mitten in der Wüste von Reno, mitten im Nirgendwo, steht dieses gigantische Batteriewerk, das Tesla zusammen mit Panasonic aufgebaut hat, wo praktisch das entsteht, an dem der große Erfolg von Elon Musk hängt, nämlich die Lithium-Ionen-Batterien, die sozusagen das Herzstück und Kernstück der Antrieb der Elektroautos sind und auch der Solarzellenproduktion, die Elon Musk aufgestellt hat und das sein Ziel ist. Klar, er will den Preis für diese Batterien senken und das gelingt ihm nur, wenn er die Produktion optimiert. Also man muss tatsächlich sagen, das Schicksal von Tesla hängt an dieser Batteriefabrik und es ist natürlich wahnsinnig interessant, durch diesen riesen Bau zu schreiten, sich die verschiedenen Produktionsschritte anzuschauen und einfach mal wirklich zu erleben, wie so eine Produktion passiert, mit dem ganzen Dreck, der da rumstand und rumlag, mit den autonomen kleinen Gabelstaplern, die rumfuhren. Also es war ein sehr abgedrehtes Erlebnis. Die zweite Geschichte ist die Geschichte, die es sogar bis in die Hamburger Journalistenschule auf den Lehrplan geschafft hat, nämlich die Geschichte, wie ich mal versucht habe, Mark Zuckerberg zu interviewen. Es war 2 Jahre, nachdem ich angekommen war und bevor die ganzen Skandale mit Facebook begannen, also lange vor Cambridge Analytica, wo ich praktisch versucht habe, mich dieser Figur anzunähern und beschrieben habe, in was für einen Kaninchentunnel man da kommt. Und das war für mich wahnsinnig interessant, weil ich sehr viel darüber gelernt habe in dieser Geschichte, nicht nur wie Facebook funktioniert, sondern auch wie die anderen großen Technologiekonzerne funktionieren, die immer stärker natürlich zu versuchen zu kontrollieren, was über sie berichtet wird, wie das berichtet wird. Das hat wenig mit dem zu tun, wie man sich, sage ich mal, unabhängigen Journalismus vorstellt. Und das war schon sehr spannend.
Woran bist du denn vielleicht am Ende auch gescheitert, wo du sagst, okay, das habe ich mir am Anfang anders vorgestellt?
Ich glaube, was ich mir anders vorgestellt habe, war tatsächlich, wie sehr man darauf achten muss, an welchen Baustellen man sich abarbeitet, weil jeden Tag 10, 20 Dinge geschehen und man als Journalist, gerade wenn man so ein Einzelkämpfer ist wie ich vor Ort, kann man sich nur mit 1, 2 Themen wirklich tief beschäftigen. Andere große Medienhäuser haben ja ganze Büros da, die New York Times, Fortune, 10, 12 Leute. Und es war immer sehr lustig, wenn ich mit den Kollegen ein Glas getrunken habe und sie mich dann fragten, okay, what's your beat? Also sozusagen, was ist, ne, alles Tech-Journalisten, was ist denn deine Spezialisierung? Und dann habe ich immer gesagt, ja, ich mache alles, passiert im Technologiebereich an der Westküste. Und dann schauten die mich immer mit großen Augen an. Und da muss man sagen, dass es natürlich man bedingt nur Ressourcen auch hat, das alles abzubilden. Das war eigentlich in der ganzen Zeit eine extrem große Herausforderung, das darzustellen.
Du hast jetzt auch 5 Jahre damit das Silicon Valley an sich erlebt. Wie hat sich das in dieser Zeit verändert?
Ja, ich glaube, das ist was total spannend ist und was als Debatte ja auch noch gerade aktuell total groß läuft. Es gab ja in den letzten Tagen auch Debatten politischer Art und Weise, was eine Digitalsteuer angeht, was auch eine sozusagen die Idee angeht, die Digitalkonzerne dazu zu bringen, Steuern zu zahlen. Dieser ganze unverklärte, unverstellte und so ein Stück weit auch naive Optimismus, der sozusagen die Kehrseite der von mir zuvor beschriebenen Euphorie ist, führt natürlich dazu, dass die Konzerne viele Dinge bei ihrem Fortschrittsdenken, bei ihrem progressiven Ansatz einfach nicht bedacht haben, sei es aus bösem Willen oder einfach, weil man den Fokus nicht hatte dabei und Dinge wie Cambridge Analytica oder die Sicherheitslücken, die ja auch bei Google auftauchten, bei Google Plus und auch bei anderen Konzernen immer wieder eine Rolle gespielt haben, haben einfach in den letzten Monaten und in den letzten Jahren gezeigt, dass es eben auch eine Kehrseite gibt, dieses Fortschritts, dieses bedingungslosen Fortschrittsgedankens. Das hat sich ganz, ganz stark verändert und dazu gibt es auch ein gestiegenes Bewusstsein, auch in den USA. Es war lange so zum Beispiel, dass ich immer diejenige Journalistin war in der Runde der Journalisten, die dann sagte, ich habe da noch mal eine Frage zum Datenschutz oder ich habe da noch mal eine Frage zur Privatsphäre. Und es wurde immer so ein bisschen milde belächelt, so die Deutschen halt mit ihrem Datenschutzgedöns. Ne? Und ich habe das dann schon als rhetorische Frage benutzt und ich sage, Entschuldigung, I'm from Germany, I have to ask this question. Mittlerweile hat sich das total geändert und diese ganzen Fragen rund um Privatsphäre und Datenschutz werden ja mittlerweile im Senat, im US-Senat debattiert, wo man über ein föderales neues Datenschutzrecht nachdenkt. Das hat sich extrem geändert. Und das Dritte, was man sagen muss, ist natürlich, dass mit neuen Technologien auch völlig neue Debatten angezettelt wurden, vor allen Dingen bei künstlicher Intelligenz. Spricht man auch im Valley mittlerweile, hat man auch im Valley mittlerweile Angst davor, vor den negativen Konsequenzen. Leute wie Elon Musk beispielsweise oder auch Bill Gates reden ja auch öffentlich darüber, dass sie sich Sorgen machen, was die Konsequenzen für die Gesellschaft sind, sprich Arbeitslosigkeit etc., dass dieses größere Bewusstsein für die Folgen der technologischen Entwicklung, das hat garantiert zugenommen in den letzten Jahren.
Ich fand gerade was Interessantes, wie du so beschrieben hast, dass die Unternehmen versuchen sehr stark zu kontrollieren, wie die Berichterstattung ist. Und dass du schon festgestellt hast, dass auch mittlerweile im Journalismus da von deinen US-Kollegen andere Fragen gestellt worden sind. Aber wie ist denn so dein Blick auf den US-Tech-Journalismus im Valley? Von hier aus wirkt es ja manchmal so ein bisschen, dass dort mit wenig Distanz berichtet wird. Ist das so eine eigene Blase?
Es hat ein bisschen mit der Art und Weise des Journalismus zu tun, den man da hat. Das trifft sicherlich nicht auf alle Journalisten zu. Also es gibt durchaus Medien, die wirklich hart auch mit Firmen zu Gericht gehen. Ich denke da vor allen Dingen an Medien wie The Information beispielsweise. The Information ist eine Seite, die wahrscheinlich vielen der Zuhörer was sagt. Eine Eigengründung von einer Journalistin. Und die Seite war gerade in der Debatte um Uber und die Diskriminierungs- und Sexismusvorwürfe eine Seite, die praktisch jeden Tag die neuesten schlimmen Details hatte und zum Teil auch einen sehr harten Gang fährt, auch gegen andere Firmen, nicht nur gegen Uber oder Recode oder Kara Swisher, die sicherlich auch alle kennen, die ja mittlerweile aus meiner Sicht schon ist ein bisschen übergeigt, das Thema Kritik und Härte gegen Silicon Valley. Aber natürlich gibt es auch Webseiten, die sehr auf Schnelligkeit setzen, sehr darauf setzen, schnell mit News draußen zu sein. Und die haben einfach einen anderen Ansatz. Die gehen nicht so sehr in die Tiefe wie vielleicht ein kritischerer Journalist. Das hat eher damit zu tun, dass sich die Geschwindigkeit der News so beschleunigt hat. Und ich glaube weniger damit, dass die Journalisten das nicht wollen. Es ist wahrscheinlich eher dem Geschäftsmodell geschuldet, wo man ja wirklich auch stark darum konkurriert, wer jetzt der Erste jeweils ist.
Jetzt bist du zurück in Deutschland, arbeitest nicht mehr für eine Zeitung, sondern du wirst Chefredakteurin einer Tech-Konferenz, nämlich der Bits and Pretzels. Ist das ein journalistischer Job am Ende noch?
Ja, ich freue mich total drauf. Ich fange offiziell am 1.8. an, bin aber natürlich schon so ein bisschen dabei, Onboarding zu machen. Und ich glaube, dass der Journalismus sich in ganz viele verschiedene Arten weiterentwickelt hat. Und was ich stark fand und stark finde an dem neuen Job, ist eben die Möglichkeit, Journalismus auf der Bühne zu machen, also tatsächlich auch das Programm dieser Konferenz zu gestalten, mit dem Team, mit dem ich zusammenarbeite, sich neue Themen zu überlegen und auch wirklich diese Agenda der deutschen Gründerszene weiter voranzubringen und gleichzeitig aber eben auch aus der Gründerszene und gerade aus der Münchner Süddeutschen und dem Alpenraum-Szene da mehr dabei zu sein bei dem, was da passiert. Weil was ich schon sehe ist, und das habe ich auch aus Silicon Valley immer wieder gesehen, ist, dass die Innovation nicht nur im Valley stattfindet. Am Anfang war ja von unserem Gespräch war ja die Rede von den deutschen Managern, die in Silicon Valley pilgern und einmal bei Google über den Campus laufen. Und mittlerweile wird über solche Reisen eher gelacht. Mittlerweile sagen Investoren wie Albert Wenger von Union Square Ventures aus New York, wir setzen uns nicht mehr unbedingt ins Flugzeug an die Westküste, wir fahren genauso gut nach Europa und schauen uns dort Firmen an. Und es gibt ja mittlerweile wirklich sehr viele erfolgreiche Firmen, gerade auch in München, gerade auch in Deutschland. Und die Höhe der Investorengelder in europäische Firmen hat einen neuen Rekord erreicht, natürlich längst nicht auf der Ebene von Silicon Valley, aber mich hat es gereizt, eben dabei zu sein, diese neue Szene aufzubauen und auch diese neue Münchner Szene aufzubauen. Zürich ist ein toller Standort. Google hat da ein riesen Office, treibt da seine künstliche Intelligenzforschung voran. Also ich glaube, dass der Zeitpunkt darüber zu berichten, was in der Szene passiert, günstiger ist als je zuvor.
Damit schließen wir dann das Kapitel Silicon Valley. Britta, herzlichen Dank, dass du uns da so viel berichtet hast in den letzten Jahren immer mal wieder und dass wir jetzt auch noch mal einen kleinen Schlussstrich drunter ziehen konnten. Danke, Britta.
Ich danke euch. Es war immer ganz toll und es war immer wie nach Hause telefonieren für mich in der Zeit. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Am Schluss ein wenig Melancholie, ihr Lieben.
Aber ich bin mir ganz sicher, mit Innovation beschäftigen wir uns weiter und da werden wir uns dann auch weiter hören. Und viel Erfolg beim neuen Job, der dann ja in ein paar Tagen offiziell losgeht.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das talentierte Medienmagazin.
Handwerk statt Buzzwords. Das ist das Motto in diesem Jahr für die Tutzinger Radiotage. Wenn ihr uns regelmäßig hört, kennt ihr diese Konferenz schon? Es ist eine der, ich möchte sagen, schönsten Medienkonferenzen in Deutschland, was nicht allein am Inhalt liegt, sondern auch an der Location. Die Tutzinger Radiotage finden einmal im Jahr an der Akademie für politische Bildung Tutzing statt am Starnberger See.
Ja, genau. Das ist also auf jeden Fall eine gute Sache. Und Dennis und ich helfen auch mit im Programmplanungsteam, was aus Journalisten aus ganz Deutschland besteht, auch mit das Programm zusammenzubauen. Und daher hatten wir auch die Möglichkeit und auch die Idee zu sagen, okay, da machen wir was mit euch zusammen.
Nämlich die Talente von morgen. Wir nehmen in jedem Jahr 6 von euch mit nach Tutzing, um ein großes Cross-Media-Projekt zu den Tutzinger Radiotagen zu starten. Heute geben wir den Startschuss für die Talente von morgen 2019. Fangen wir mal mit der Konferenz selbst an, die Tutzinger Radiotage. Sie finden im September statt und zwar vom 17. bis zum 19. September, Sonntag bis Dienstag. Handwerk statt Buzzwords ist das Motto, haben wir schon gesagt. Was ist geplant?
Also das ist, glaube ich, ganz interessant, ja, dass bei dieser Radiotage, das ist eine Radiokonferenz, wo es wirklich nur um Inhalte geht. Und da treffen sowohl ja öffentlich-rechtliche Programmmacher als auch private Programmmacher aus ganz Deutschland da, wie so vom Volontär bis zum Chefredakteur.
Da sitzt irgendwie so der Frühmoderator Sunshine Live neben der Chefredakteurin Deutschlandfunk.
Es ist witzig, immer, ja, genau. Ja, ja. Das ist eine gute Mischung. Und da werden dann echt auch kommen gute Debatten zustande und Anlass bieten da zum Beispiel die Inhalte. Zum Auftakt geht es bei uns um die Frage Kompass statt Mission, Haltung, Meinung, Zensur. Gudrun Riedel vom Bayerischen Rundfunk kommt da, sie ist stellvertretende Leiterin von BR24 zum Beispiel. Oder auch, wichtiges Thema zurzeit, die letzte Bastion der Recherche von Satire lernen, Dietrich Kraus von Die Anstalt kommt da, der ist der Autor. Da bin ich auch ganz sehr gespannt. Und am nächsten Tag gibt es dann richtig Workshops, wo richtig gearbeitet wird, ne? Zum Beispiel.
Ja, wir werden über Kollegengespräche sprechen, dass das nicht so Bauerntheater wird, wenn sich Leute im Radio unterhalten.
Kollegengespräche, das sind die immer, wenn zwei Kollegen gesprechen, ne?
Ja, richtig. So, ja. Oder Kolleginnengespräche. Ja. Und nicht so ein Bauerntheater, so ein geskriptetes wird. Wir haben einen Workshop, die zweite Idee. Also sozusagen, wie kann man in Medien, im Radio mal Dinge nicht abbilden oder umsetzen, die nur so abbildend sind, erzählen, was passiert und so, sondern eben den nächsten, den entscheidenden Dreh machen, der auch so einen Sender einzigartig macht oder einen selbst als Moderatorin, Moderator.
Ja, und dann am letzten Vormittag geht es so ein bisschen um neue Formate, die wir vorstellen, und da kommen dann auch einige interessante Gäste, aber das wollen wir jetzt nicht so sehr vertiefen, denn wir wollen natürlich erstmal da mit euch auch wirklich Programm machen.
Ja, wir suchen für dieses Programm nämlich die Talente von morgen und werden mit denen was treiben. Also ich habe schon gesagt, wir schmeißen ein Cross-Media-Projekt, wir werden die Tutzicker Radiotage begleiten, und das starten wir mit einem großen Workshop. Also schauen erstmal, was ist wichtig online-journalistisch, wenn wir Events begleiten, wie schreibt man, wie verfasst man Facebook-Postings, was gibt es für Möglichkeiten überhaupt in der Berichterstattung online. Und dann starten die Radiotage selbst, wo unsere kleine Redaktion dann tätig wird.
Ja, genau. Da sind wir dann vor Ort, ne? Also das machen wir dann alle zusammen, 6 von euch und Dennis und ich, wir beide sind damit am Start. Und da wird dann auf allen Kanälen das berichtet, was wir spannend finden gemeinsam. Und am Ende resultiert das dann in einer Ausgabe Was mit Medien. Das waren immer echt fantastische Kompilationen, die wir da zusammengestellt haben mit euch. Das hat mir sehr, sehr, sehr stark gefallen, auf jeden Fall.
Da steht ihr also dann, wenn ihr dabei seid, dort, wo wir beide jetzt stehen mit uns und schmeißt diese Sendung hier. Außerdem springen wir zusammen ins Wasser.
Ja.
Die Akademie für politische Bildung Tutzing hat einen Privatsteg in den Starnberger See. Wer kann sich bewerben?
Also da gibt es im Prinzip keine Regel, aber was wir halt festgestellt haben, bei diesem Talente-Programm geht es vor allen Dingen um Leute, die was mit Medien machen wollen, aber jetzt noch nicht so ihre komplette Berufung gefunden haben, die sich noch ein bisschen orientieren sind. Teilweise sind es Leute, die beim Campusradio arbeiten, die irgendwie was mit Medien studieren. Einige, die vielleicht bisher gar ganz was anderes machen, aber da mal reinschnuppern wollen. Manchmal sind das Volontärinnen, Volontäre, ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Und wie man mitmachen kann, das ist im Prinzip relativ simpel. Mitmachen, wir haben ein kleines Mail-Formular erstellt mit ein paar simplen Fragen, kurz vorstellen, warum man mitmachen möchte, auf wasmitmedien.de/tutzing. Und es ist, Tutzing muss man echt vorsichtig, wie man es schreibt, ne? Dennis?
Tutzing. Also genau. Tutzing.
Genau. Und nicht irgendwie noch ein En hinten oder so. Ja. Wasmitmedien.de/tutzing, wenn ihr sagt, oh, das ist interessant, ich habe da Lust dabei zu sein. Da steht nochmal alles drauf. Dort füllt ihr das Formular aus. Und was ich ganz toll fand bisher immer, wir hatten echt immer, echt auch von Anfang 20 bis Anfang 30, da immer welche dabei, die einige hatten mehr Online-Erfahrung, einige mehr Audio- oder Radio-Erfahrung, und da haben wir echt schön zusammengemischt. Das war sehr cool.
Und lauter Gesichter, denen wir später auch nochmal wieder begegnet sind.
Ne? Das stimmt.
Weil sie die Chance genutzt haben, dann auf den Tutzinger Radiotagen schönen Kontakte zu knüpfen. Was haben die im Anschluss alles gemacht? Also Volontariate beim WDR. Zwei mindestens, von denen weiß ich.
Beim Deutschlandfunk auch extrem.
Stimmt, einige arbeiten beim RBB, einen hat zum Podcast-Anbieter gezogen, einer ist jetzt im Digitalteam bei der Tagesschau, eine im Deutschlandfunk, moderiert dort und podcastet, einer schreibt für die Süddeutsche Zeitung, und wer weiß, wo ihr dann irgendwann mal landet.
Ja, weil da sind halt auch viele Radiomacher vor Ort, mit denen man dann einfach auch mal reden kann. Ne? Also so, ja. Zwinker. So,
ja,
das kann man dann auch mal wahrnehmen. Das ist also auf jeden Fall eine spannende Aktion. Und ich bin jetzt vor allen Dingen gespannt, wer von euch sagt so, hey, da mache ich mit. Also geht einfach auf wasmitmedien.de/tutzing und dann gucken wir drauf.
Ich habe noch ein paar Fragen für Was mit Köpfen vorbereitet. Die spare ich mir jetzt für die kommende Woche.
Ah!
Weil wir uns dann wieder hören und keine Zeit mehr haben.
Wir haben uns echt verquatscht.
Verquatscht,
ne?
Mit Britta, wie immer.
Ach ja.
Ach gut.
Mensch.
Du, dann nächste Woche weniger zu tun.
Ja.
Und das sind harte Fragen. Mach dich schon mal bereit.
Ich habe so total die News-Fragen, weil ja heute so echt viel passiert ist.
Ach so. Echt?
Ja.
Nichts mitbekommen.
Ja.
Wäre heute vielleicht ganz gut für dich gelaufen, aber schade, keine Zeit.
Ja, das ist. Stell ich dir diese Fragen einfach nächste Woche. Das ist dann, glaube ich, ja, noch informativer. Aber cool, ja. Nächste Woche ist nämlich der Herr Pell auch noch im Sommerurlaub, ne?
Mhm.
Der liegt jetzt irgendwie. Weiß ich nicht, in Hiltrup am See. Und ich glaube, das wird dann auch sehr schön. Wissen wir eigentlich schon, was wir nächste Woche machen, Dennis?
Nein.
Haben wir noch nichts, ne?
Nee.
Ja.
Sommerurlaub halt.
Hm. Ich freue mich drauf. Ihr könnt uns rund um die Uhr hören auf als Podcast, überall, wo es Podcasts gibt und natürlich über deutschlandfunknova.de. Und die nächste Live-Ausgabe gibt es dann im Radio, 20 Uhr, eine Stunde, was mit Medien am Donnerstag. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde, was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.